Wir sind mitten in unserer Diakonie-Reihe und ich freue mich riesig darüber, dass wir diese Reihe momentan haben. Aber bevor wir da richtig ins Thema einsteigen, möchte ich euch noch mal an was anderes erinnern, über das ich mich auch sehr freue. Und zwar heute in 2 Wochen werden wir hier den möglichen Nachfolger von Fritz beziehungsweise die möglichen Nachfolger von Fritz und Marie-Luise Weidemann kennenlernen. Wir haben ein, wie wir finden, tolles Pastoren-Ehepaar gefunden, freuen uns sehr, die euch vorstellen zu dürfen in dem Gottesdienst. Muss ich mich sehr konzentrieren, dass ich den Namen nicht sage. Das machen wir nicht, weil wir euch auf die Folter spannen wollen, sondern weil er das gerne seiner Gemeinde selbst mitteilen würde. Also ich versuche, Mund zu halten. Er wird sich vorstellen, wird predigen in 2 Wochen. Wir werden gemeinsam hier Gottesdienst feiern, Abend und Morgen Gottesdienst zusammen. Kommt pünktlicher als sonst wird's eng. Danach gibt's für die Gemeindemitglieder ein kurzes, knackiges Mittagessen, Fingerfood. Und danach gibt's eine Gemeindemitgliederversammlung, wo wir ihn dann noch besser und die Familie noch besser kennenlernen können. Das schon mal so als Ausblick. Das ist am 6.5., am 10.5. wird dann eine Gemeindeversammlung am Donnerstagabend sein, in der wir abstimmen werden über ihn. So viel das nur als Ausblick. Spannende Dinge, die uns bevorstehen. Letzte Woche ging die Diakonie-Reihe los. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses Wort Diakonie ist vielleicht für den einen oder anderen so ein bisschen sperrig und man denkt vielleicht an irgendwie Schwestern mit Häubchen oder sowas, an Diakonissen. Das kann einen so ein bisschen irreführen, denn um was es inhaltlich eigentlich geht, sozusagen die Übersetzung des Wortes Diakonie, das ist der selbstlose Dienst an anderen Ebenbildern Gottes. Selbstlos, es geht nicht um mich. Dienst, ich diene anderen, das kostet mich vielleicht auch was. Und es geht um Ebenbilder Gottes, um andere Menschen. Darum geht's. Und das ist nicht irgendwie so eine Randdisziplin des Christentums, sondern das gehört zu unserem Kern dazu. Fritz Weidemann, der hat das letzte Woche sehr, sehr deutlich herausgestellt. Das ist Kerndisziplin. Wenn man in die Kirchengeschichte schaut, wenn man in die Theologiegeschichte schaut, dann sieht man, da spiegelt sich das nicht immer so wider. Mal ist es Thema, dann fristet das so ein bisschen ein Schattendasein und dann irgendwann kommt es wieder hoch, weil jemand sagt, ey, ich habe was Neues entdeckt. Man nennt das Neue Testament. Und das ist eigentlich auch keine Übertreibung, denn wo man hinschaut, dieses Thema zieht sich durch die ganze Bibel. Und im Neuen Testament, da begegnet uns das überall. Auch da, wo man diesen Auftrag zum selbstlosen Dienst am Gottes Ebenbild, auch da, wo man ihn zuerst mal nicht so vermutet. Und ich freue mich, dass ihr als Gemeinde, uns als Gemeindeleitung in Reveal, in dieser Reveal-Studie gesagt habt, und wir wollen uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Mir ist das ein echtes Herzensanliegen. Und ich sage das nicht einfach nur so, das ist wirklich so. Ich möchte auch da transparent sein, dass ihr das nicht auch über andere Wege erfahrt. Ich bin Mitglied im Vorstand von einer internationalen Menschenrechtsorganisation. Und ich war letzte Woche, bin da ehrenamtlich mit dabei, und war letzte Woche in Washington auf einer Konferenz und da ging es um die Entrechtetsten, um die Menschen, denen alles genommen wird, was an Würde überhaupt jemand zu nehmen ist. Zwangsprostituierte, um Sklaven, um Menschen, die ohne Grund weggesperrt werden, zum Tode verurteilt werden. Und dieses Wochenende hat mich nochmal neu motiviert, auch jetzt in diese Predigt zu gehen. Und ich habe einen Großteil der Predigtvorbereitung oder einen guten Teil der Predigtvorbereitung im Flugzeug gemacht. Da hat man ja Zeit. Und habe mich gefragt, was für einen Text nehme ich für heute? Und hatte die Wahl, nehme ich so einen ganz bekannten Text, den man sofort mit Diakonie assoziiert, also der barmherzige Samariter oder sowas, der übrigens ein sehr, sehr gemeindekritischer Text ist, denn die Frommen gehen vorbei. Oder nehme ich eher einen unbekannteren Text. Und ich habe mich für den unbekannten entschieden. Ich habe zu diesem Text vor 5 Jahren bei Heidelpraise mal einen Impuls gemacht. Und dieser Text hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Und ich bin da jetzt nochmal richtig reingegangen. Ich vermute auch dass das niemand mehr weiß. So, was man vor 5 Jahren gemacht hat. Aber es ist, ich habe den nicht deswegen wegen der Arbeitsersparnis genommen, sondern weil ich glaube, dass dieser Text wirklich auf uns als Gemeinde passt. Der Text ist Teil einer Briefserie aus der Offenbarung. Da stellt Gott 7 unterschiedlichen Gemeinden jeweils ein Zeugnis aus, wenn man so möchte. Und unser Brief, ich finde, das ist einer der härtesten. Ist in Offenbarung 3, wer mitlesen möchte, Offenbarung 3, Abvers 14. Da heißt es, schreibe an den Engel der Gemeinde in Laodicea. So spricht er, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der vor allem da war, was Gott geschaffen hat. Ich kenne euer Tun. Ihr seid weder warm noch kalt, wenn ihr wenigstens eins von beidem wärt. Aber ihr seid weder warm noch kalt, ihr seid lauwarm. Darum werde ich euch aus meinem Mund ausspucken. Ihr sagt, wir sind reich und bestens versorgt, uns fehlt nichts. Aber ihr wisst nicht, wie unglücklich und bejammernswert ihr seid, elend, blind und nackt. Ich rate euch, kauft von mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, dann werdet ihr reich. Kauft euch weiße Kleider, damit ihr nicht nackt dasteht und euch schämen müsst. Kauft euch Salbe für eure Augen, damit ihr sehen könnt. Alle, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie streng. Seid nun eifrig und tut Buße. Gebt Acht, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hört, die Tür öffnet, werde ich bei ihm einkehren. Ich werde mit ihm das Mahl halten und er mit mir. Alle, die überwinden und den Sieg erringen, die erhalten von mir das Recht, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. So wie ich selbst den Sieg errungen habe und nun mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer Ohren hat, soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Wenn ich jetzt manche von euren Blicken richtig interpretiere, dann lese ich daraus, oh Mist, der hat, glaube ich, falsches Manuskript aus dem Schrank gezogen. Falscher Text, was hat dieser Text mit Diakonie zu tun? Ich glaube, eine ganze, ganze Menge. Aber kommen wir gleich zu. Dieser Text, ich finde ihn sehr, sehr hart. Denn Gott, der sagt der Gemeinde in Laodicea, dass er sie gut kennt und dass er sie ausspuckt. Und das Wort, das er da benutzt, das ist nicht einfach nur so ein Ausspucken, sondern das ist ein Übergeben. Um es deutlich zu sagen, wenn Gott an die Gemeinde in Laodicea denkt, dann bekommt er einen Brechreiz. Ich weiß nicht, was euch so Brechreiz verursacht. Und bei mir gibt's eine Sache, die verursacht mir Brechreiz. Und das ist der Geruch oder das Geräusch von Erbrochenem. Ich will jetzt nicht in die Details gehen, aber es ist einige Jahre her, ich schätze mal 7 Jahre, da war hier Gottesdienst und war ein Gast hier im Gottesdienst und dieser Gast, dem wurde während des Gottesdienstes schlecht und ist nach außen gegangen und musste sich übergeben auf der Treppe. Und ich war dummerweise der Einzige, der das mitbekommen hat. So, und jetzt konnte ich diesen armen Gast ja da nicht alleine lassen und ich habe also versucht, habe mir einen Putzwagen, dieses Teil geholt, Wasser rein, ordentlich, Spüli und einen Lappen, Handschuhe natürlich und habe dann versucht, so irgendwie zu putzen und es funktioniert nicht, ich kann das nicht. Und ich stand da und der Gottesdienst war in vollem Gange und die ganze Treppe, das war aus wie eine Katastrophe. Und ich dachte, was mache ich denn, wenn die ganzen Leute hier runterkommen und ihr lauft da alle durch, das geht nicht. Und war völlig verzweifelt, weil ich konnte das einmal nicht wegmachen, geht nicht, da hätte ich mitgemacht. Und dann kam Elke Peters und hat mich gerettet. Hat gesagt, Daniel, wenn du mal ein paar Kinder großgezogen hast, dann machst du das mit links. So, liebe Gemeinde, wenn ihr mich liebt, wenn ihr mich liebt, oder sagen wir es zumindest so, wenn ihr mich nicht hasst, ja, zumindest so, wenn ihr mich nicht hasst, dann ruft mich niemals, wenn irgendwo sich jemand übergeben hat. Das ist Höchststrafe für mich. So, bloß damit das einmal für alle mal geklärt ist. So, das verursacht es bei mir. Was ist so schlimm an der Gemeinde in Laodicea, dass Gott zu so einer Aussage kommt? In dem Brief, da werden 2 Gründe genannt. Das eine ist diese Selbstzufriedenheit, diese Selbstbezogenheit der Laodicea. Und das andere ist ihr Lauwarmsein, ihre lauwarmen Werke. Und ich muss sagen, ich liebe diesen Text, weil er ein tolles Beispiel dafür ist, dass Gott ganz konkret in eine konkrete historische Situation reinspricht. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott diese Fähigkeit bis heute nicht verloren hat. Und dass er auch heute ganz konkret zu uns als FEG Heidelberg reden wird. Der eine Vorwurf in dem Text ist diese Selbstzufriedenheit, die prangert Gott an. Er sagt hier, ihr behauptet, ihr seid reich, ihr behauptet, ihr seid reich geworden, selbstständig reich geworden und ihr braucht nichts und niemand. Ihr seid mit euch selbst zufrieden geworden. Das sagt Gott einer Gemeinde. Sehr interessant, wie kommt Gott zu so einem Urteil, zu so einer Kritik, wo kommt das her? Da hilft der historische Hintergrund. Laodicea, das war eine sehr, sehr besondere Stadt. Und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen lag sie verkehrstechnisch extrem günstig. Mehr oder weniger jeder internationale Handel musste durch Laodicea. Das bedeutet, diese Stadt hat sich an Steuern dumm und dämlich verdient. Und das stieg den Leuten zu Kopf. Im Jahr 26 nach Christus, da bewarben sie sich darum, einen Tempel für Tiberius bauen zu dürfen. Das ist ungefähr vergleichbar, wie wenn heute eine Stadt sich bewirbt, Austragungsort für die Olympischen Spiele zu sein. Die Leute, die hatten Geld ohne Ende, Selbstvertrauen. Und die wollten aller Welt zeigen, wie toll sie sind. So, sie wollten diesen Tempel bauen. Rom hat das offensichtlich nicht ganz so gesehen. Sie haben Laodicea abgelehnt, haben gesagt, sorry, das habt ihr einfach nicht drauf. Und Laodicea hat sich gesagt, und wir zeigen's euch rum. Und in den nächsten 30 Jahren ging da ein Wirtschaftswunder ohne Parallele vonstatten. Die Stadt wurde reicher als alle Städte, die außen drumherum waren, zusammen. Das war begann im Jahr 26. Im Jahr 60 kam was Besonderes. Und zwar kam ein Erdbeben. Und dieses Erdbeben hat Laodicea komplett platt gemacht, dem Erdboden gleich gemacht. Und dann kam Rom ganz gönnerhaft und hat gesagt, sollen wir euch ein bisschen finanzielle Hilfe zum Wiederaufbau geben? Und Laodicea sagt, nein, danke. Wir brauchen euch und euer Geld nicht. Wir sind selbst reich. Der römische Geschichtsschreiber Tacitus, der schreibt, im gleichen Jahr 60 nach Christus stürzte Laodicea eine der namhaften Städte Asiens infolge eines Erdbebens ein. Jedoch erhob es sich wieder durch eigene Kraft, ohne irgendeine Hilfe unsererseits. Das war so eine außergewöhnliche Leistung, dass sich Laodicea damit einen Platz in der römischen Geschichte gesichert hat. Und sie sagen zu Nero, nein, danke. Jetzt weisen wir dich ab. Wie fühlt sich das an? Das war das Motto der Stadt. Wir sind reich. Wir brauchen niemand und nichts. Wir sind uns selbst genug. Die Stadt hatte noch zwei andere Dinge, für die sie bekannt war. Und zwar hatten sie ein recht tolles Modeprodukt anzubieten, das ziemlich heiß begehrt war. Und es war schwarze Wolle. Waren wohl ein paar schwarze Schafe unter ihnen, mit denen sonst niemand aufwarten konnte. Könnten wir ja auch nicht. Und so, was ist die Folge davon, wenn man ein Produkt hat, was sonst niemand hat? Die Leute, die eh schon reich sind, werden noch reicher. Und dann haben sie noch neben dieser schwarzen Wolle haben sie noch eine medizinische Entdeckung gemacht. Und zwar haben sie eine Augensalbe hergestellt, die bei Augenleiden half. Augenleiden waren sehr verbreitet. Was ist die Folge? Sie wurden noch reicher. Sie waren reich, sie waren schlau, sie waren kreativ. Sie hatten alles unter Kontrolle. Und mitten in dieser genialen Stadt, die die damalige Zeit und die damalige Kultur wie kaum eine zweite prägte, da war eine Gemeinde. Kirche. Und die Stadt, die hat auf diese Gemeinde abgefärbt. Und die Leute in der Kirche haben sich gesagt, wir sind reich, wir sind kreativ, wir sind clever. Was hat Gott nicht für ein Glück, dass er uns hat? Was hat Gott nicht für ein Dusel, dass wir für ihn arbeiten? Und Gott sagt, mir wird schlecht. Leute, seid ihr so blind, dass ihr nicht seht, was hier eigentlich los ist? Gottes Urteil, das ist vernichtend. Er sagt, ihr habt keine Ahnung, wie es um euch steht. Ihr denkt, ihr seid die Tollen, aber in Wahrheit seid ihr die Elenden, die Bemitleidenswerten, die Armen, die Blinden, die Nackten. Ihr dachtet, ihr seid top in Finanzen, ich sage euch, ihr seid arm. Ihr dachtet, ihr seid top in Mode, ich sage, ihr seid nackt. Ihr dachtet, ihr seid top in Medizin, ich sage, ihr seid krank. Ganz schön hart. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt denkt, Zum Glück ist es ein Brief an die FEG Laodicea und nicht an die FEG Heidelberg. Zum Glück ist es ein anderer Adressat. Danke Gott, dass wir nicht sind, wie die. Ich befürchte, Laodicea ist hier. Wir sind Laodicea. Man geht's uns nicht oft ganz ähnlich. Ich muss gestehen, mir geht das manchmal so, dass ich mich dabei ertappe, dass ich denke, Mensch, was hat Gott für ein Glück mit mir? Was hat Gott für ein Glück mit uns? Wir sind so toll, wir bieten so viel an, wir bekommen so viel auf die Beine gestellt, so viele tolle Veranstaltungen und so weiter. Wir bilden uns was ein auf unsere, ach so richtige Frömmigkeit, auf unseren Frömmigkeitsschirm. Mensch, was hat Gott für ein Glück mit uns, dass wir die Fahne hochhalten? Und Gott sagt, Achtung, der Ort eurer größten Stärke, das ist auch der Ort eurer größten Gefahr. Denn da, wo ihr so furchtbar zufrieden mit euch werdet, da steht ihr in der Gefahr, euch darauf auszuruhen und einseitig zu werden. Geld, Kleidung, Medizin, das war ja nichts Schlimmes. Das hat ja auch Menschen was genützt. Aber Gott kommt zu diesem Urteil, weil er sieht, dass sie auf Dauer in das Falsche investiert haben. Er sagt, ihr habt in das Falsche investiert, ihr kreist nur noch um euch. Ihr investiert in Vergängliches. Ihr müsst bei mir in Gold anlegen. Ihr müsst in die wirklich wertvollen Dinge investieren. Vergesst eure schwarzen Klamotten, auf die ihr so stolz seid. Die Farbe der Saison ist weiß. Ihr braucht neue Kleider. Paulus, der drückt das mal so aus, er sagt, kleidet euch mit Erbarmen, mit Güte, mit Demut, mit Milde, mit Langmut und über alles zieht die Liebe an. Gott sagt, ihr braucht Erbarmen, ihr braucht Güte, mehr als alles andere. Liebe, das wird euch gut stehen. Und er sagt, und ihr braucht was für eure Augen. Weg mit eurer billigen Augensalbe. Ich möchte euch die Augen öffnen, dass ihr die wirklich wichtigen Dinge seht. Dass ihr sehen lernt, auf was es mir ankommt. Bis jetzt seid ihr blind. Aber ihr sollt sehen. Wenn man das zusammenfasst, dann sagt Gott den Laodiceern, weg mit eurem Drehen um euch selbst. Weg mit eurer Selbstzufriedenheit. Weg mit eurer Selbstgenügsamkeit. Ich habe was anderes für euch im Sinn. Das will ich euch zeigen. Weg mit eurer Lauwarmheit. Das ist ja dieser zweite Kritikpunkt Gottes, dass sie lauwarm sind. Mich würde mal interessieren, wer von euch schon mal eine Predigt zu diesem Text gehört hat? Mal ein kurzes Handzeichen. Ganze Reihe Leute. Jawohl. Ich habe auch schon zig Predigten dazu gehört und immer wurde zu diesem Text gesagt, oder meistens, ja, diese lauwarm, Gott mag dieses Wischi-Waschi-Christentum nicht. Ihm ist es lieber, entweder man ist voll für ihn oder man ist voll gegen ihn. Aber dieses Geeier dazwischen, das kann er nicht abhaben. Und ich habe schon immer gedacht, das verstehe ich nicht. Wie kann denn das sein? Wie kann denn Gott wollen, wie kann es Gott denn lieber sein, dass jemand gegen ihn ist, als dass jemand irgendwie noch unsicher ist? Kann das sein? Kann er das wirklich besser finden? Und was wäre mit denen von euch, von uns, die neuer hier dabei sind, die gerade am Prüfen sind? Ist das was für mich? Will ich diesem Jesus wirklich nachfolgen? Die noch nicht hundertprozentig sich festgelegt haben. Ist das wirklich schlechter, als dagegen zu sein? Glaube ich nicht. Ich glaube auch, es ist gut und es macht Sinn, dass man nicht ewig zwischen den Stühlen sitzen bleibt, dass man sich irgendwann mal auch entscheidet. Aber in dem Text geht es um was anderes. Und zwar um Folgendes. 8 Kilometer nördlich von Laodicea, da lag Hierapolis. Hierapolis, das ist das heutige Pamukkale, liegt in der Türkei. Und schon damals war die Stadt bekannt für ihre heißen Quellen. Von überall her kamen die Kranken nach Hierapolis, haben dort gebadet, haben dort Linderung für ihre Schmerzen gesucht, wollten dort geheilt werden. Ein paar Kilometer südlich von Laodicea, da lag Kolosse. Und diese Stadt, die hatte eine riesige, kalte, herrlich erfrischende, leckere Quelle. Das war, wenn man so möchte, das Evian oder das Vittel der damaligen Zeit. Und Laodicea, diese Stadt lag zwischen diesen beiden Städten. Das Problem war, Laodicea hatte kein eigenes genießbares Wasser. Aber sie waren reich und sie waren clever. Also haben sie riesige Aquädukte nach Hierapolis und nach Kolosse gebaut und haben das Wasser jeweils in ihre Stadt gepumpt. Das Problem war nur, als das Wasser endlich bei ihnen ankam, war das heiße Wasser aus Hierapolis nicht mehr heiß. Und das kalte Wasser aus Kolosse war inzwischen nicht mehr kalt, sondern war lauwarm geworden. Und darauf nimmt Gott Bezug, wenn er sagt, ich wünschte, du wärst heiß oder kalt, aber du bist weder noch. Deswegen werde ich dich ausspucken. Ihr seid weder heiß, heilend, wohltuend, schmerzlindernd, noch seid ihr erfrischend, durstlöschend, lebensspendend. Ihr seid lauwarm. Heißes Wasser bewegt was, setzt Dinge in Gang. Kaltes Wasser bewegt was. Aber lauwarmes, das braucht kein Mensch. Und genauso braucht euch als Gemeinde kein Mensch, weil ihr keinen Unterschied ausmacht. Und es geht nicht für Christen. Gleich am Anfang der Bergpredigt sagt Jesus, ein Christ, der keinen Unterschied in seiner Umgebung ausmacht, das ist ein Widerspruch in sich selbst. Und er benutzt dazu die Bilder Stadt und Licht und Salz. Und er sagt, eine Stadt auf dem Berg, die kann nicht verborgen bleiben. Ein Licht, das scheint in der Dunkelheit, kann man nicht übersehen. Salz hat immer eine Auswirkung. Das macht immer das Ding, auf das es trifft, irgendwie anders. Laodicea ist lauwarm. Sie drehen sich um sich selbst, schauen, dass es ihnen gut geht. Aber sie nützen niemand was. Sie sind weder heiß noch kalt, weder heilend noch belebend. Wie würdet ihr so unsere Gemeindetemperatur einschätzen? Heiß, kalt, lauwarm, handwarm, handzahm. Wo machen wir wirklich einen Unterschied aus im Leben von Menschen? Wo verlassen wir unsere Selbstbezogenheit und fangen an, anderen selbstlos zu dienen, weil sie Gottes Ebenbild sind? Wo leben wir unseren diakonischen Auftrag? Ich glaube, dass wir zum einen innerhalb der Gemeinde schon ganz gut sind. Das, was ich oft mitbekomme, da freue ich mich sehr drüber. Wenn ich mitbekomme, wie einzelne von euch anderen hier aus unseren Reihen wirklich helfen, wenn sie in Not sind. Das ist toll. Und ich glaube auch, dass wir in unserem privaten Umfeld, in unserem direkten Umfeld oft heiß oder kalt sind. Oder das hoffe ich zumindest. Vielleicht ist ja deine 99-plus-Person, diese Person, die, von der du dir wünschst, dass sie mit der Liebe Gottes in Berührung kommt. Vielleicht ist die ja gar nicht an einem Traktat oder einem Karwohl-Bibelvers-Abreißkalender interessiert. Und vielleicht braucht sie einfach mal Hilfe. Ich glaube, es gibt einen Bereich, da sind wir lauwarm. Und da bin ich froh, dass Gott uns heute keinen Brief schreibt. Und das ist, wenn ich drauf schaue, worauf wir als Gemeinde im Großen unsere Energie investieren. Denn das Allermeiste, was wir tun, das kommt doch in erster Linie uns zugute. Wir machen das für uns. Und natürlich für die Leute, die zu uns kommen. Ich befürchte nur, dass das nicht reicht. Denn es gibt mehr als uns. Unser Auftrag, heiß oder kalt zu sein, der soll nicht nur uns Christen zugutekommen. Der beschränkt sich nicht auf unsere vier Wände hier. Das Kriterium, dass das heiß oder kalt sein jemand zugutekommt, ist nicht Christsein, sondern das ist Bedürftigkeit. Ich weiß nicht, ob euch bei diesem Text auch diese Assoziation kam. Als Gott sagt, ihr wisst nicht, was Sache ist. Ihr seid arm, blind und nackt. Das ist eine direkte Aufnahme von dem, was Jesus in Matthäus 25 sagt. Als er darüber in einem Gleichnis redet, wonach Gott mal entscheiden wird, wer in sein Reich eingeht und wer nicht. Und da spricht Jesus erstaunlicherweise nicht von Übergabegebeten oder Entscheidungskarten oder sonstigem. Sondern er sagt, ich war arm, ich war krank und ich war nackt. Und ihr habt mir zu essen und zu trinken gegeben, ihr habt mich gesund gepflegt, ihr habt mich bekleidet. Und die, zu denen Jesus da sagt, die sagen, Entschuldigung, wann haben wir dich denn jemals so angetroffen? Und Jesus sagt, das, was ihr einem der Geringsten angetan habt, das habt ihr mir angetan. Er erzählt das ja zweimal. Einmal sagt er das, was ihr einem der geringsten Brüder angetan habt und einmal das, was ihr einem der geringsten angetan habt. Wenn man mal guckt, geht es jetzt um die Christen oder um die einfach nur Geringen, um die Hilfe brauchen, dann sieht man, der gemeinsame Nenner ist die Hilfsbedürftigkeit. Unsere Liebe, die in Aktion geht, die darf nicht in unserem Kreis stehen bleiben. die in Matthäus 25, die sich dieser Bedürftigkeit verschlossen haben, die bekommen das Urteil, dass sie in die ewige Verdammnis geschickt werden. Oder um in unserem Text zu bleiben, die werden ausgespuckt, weil sie niemand genützt haben, außer sich selbst. Das wird Gott ihnen niemals vergeben. Ich weiß nicht, das ist ein Artikel, den ich am Freitag gelesen habe. Ich habe es hier auf Folie. Einmal weitermachen, bitte. Gott wird ihnen nicht vergeben. Der Artikel stand im Spiegel am Freitag. Und zwar waren drei junge Männer schiffbrüchig. Ihr Schiff war manövrierunfähig auf dem Pazifik. Und sie waren dort eine lange, lange Zeit, 16 Tage. 16 Tage auf dem offenen Meer. Und dann kam ein Kreuzfahrtschiff vorbei. Und auf diesem Kreuzfahrtschiff war ein Passagier und der war irgendwie Vögel am Beobachten oder was weiß ich, was er da beobachtet hat, durch ein Fernglas. Und er sieht diese Schiffbrüchigen, wie sie winken, um Hilfe rufen. Und er informiert die Crew und er sagt, Leute, da draußen sind Schiffbrüchige. Und die Crew gibt das irgendwie weiter an die Brücke und das Schiff fährt einfach weiter. Und das Schiff fährt weiter. Und sie halten nicht an. Und diese drei Schiffbrüchigen, die waren 28 Tage auf See. Nach 16 Tagen, glaube ich, hätte ihr Elend zu Ende sein können. Nach 16 Tagen haben drei gelebt von den dreien. Nach 28 gab es noch einen Überlebenden. Und das Erste, was er sagt, dieser junge Mann, als er gerettet wurde, ist, das wird Gott ihnen nicht vergeben. Die haben gesehen, da ist eine Not. Aber die sind auf ihrem Kurs geblieben, weil sie gesagt haben, den haben wir jetzt mal eingeschlagen und so sind wir und wir fahren Richtung Strand und wir biegen nicht ab. Und ich stehe heute so ein bisschen wie dieser Passagier hier, der durch ein Fernglas geguckt hat und sagt, Leute, das sind Schiffsbrüchige. Wir müssen einen Kurs ändern. Ich stehe nicht hier als Captain oder Co-Captain oder sowas, weil wir kein Motorboot sind, wo man einfach so macht und dann ändert es die Richtung. Sondern wir als Gemeinde, wir sind ein Ruderboot. Und jeder von euch sitzt an einem Ruder. Ich bin bloß der, der sagt, Leute, da hinten, da sind Schiffsbrüchige. Und die brauchen uns. Und ich will mich so stark, ich kann mit meiner ganzen Kraft ins Ruder legen. Ich habe eine Sehnsucht danach, dass wir zu einer Gemeinde werden, die da was erlebt und was bewegt. Ich habe erzählt, ich war gerade in Washington, habe dort einen Mann kennengelernt, der hat vor 100 Tagen hat er auf der Straße gewohnt, hat Kokain genommen jeden Tag und diverse andere Drogen, war völlig am Ende, kein Dach über dem Kopf, nichts. Und dann hat ihn ein Christ in seine Wohnung genommen, hat ihm neue Kleider gegeben, hat ihn versorgt, ist mit ihm durch diesen Prozess bei den sozusagen anonymen Alkoholiker für Drogenabhängige gegangen. Und jetzt stand dieser Mann, er sagt, ich bin seit 90 Tagen clean, durch die Gnade Gottes. Gott hat mich da auf der Straße gefunden. Und jetzt stand er in einem großen Hotel auf einer Konferenz, wo es um die wirklich Armen geht. Und er sagt, ich möchte anderen Armen dienen, denn mir wurde gedient. Hat mich sehr beeindruckt. Lawrence hieß er. Ich glaube, wir müssen als Gemeinde lernen, umzudenken. Und manchmal, wo wir da ein bisschen eindimensional sind, das aufgeben und einen Blick für unsere Stadt bekommen. Dass wir Gottes Augensalbe nehmen und seinen Blick auf die Nöte in unserer Stadt sehen. Ich sage gleich noch was ganz Konkretes dazu. Wie geht es mit Laodicea weiter? Gucken wir mal kurz in den Text. Der Brief, der ist ja kein endgültiges Urteil, sondern eine ganz eindringliche Bitte Gottes. Ein Warnen, ein Werben, endlich zu einer Änderung zu kommen. Und es sieht folgendermaßen aus, Gott sagt, seid nun eifrig und tut Buße. Er sagt, Gott, ihr müsst Buße tun. Wie ihr gelebt habt, das war lauwarm. An meinem Ziel, nämlich diese Welt Stück für Stück einzunehmen und sie zu prägen und sie zu verändern und sie umzugestalten. Diesem Ziel war es leider vorbei, knapp vorbei. Ihr müsst Buße tun. Wahrscheinlich denkt der eine oder andere jetzt, ja, jetzt sagt ihr gleich, im nächsten Lied nach der Predigt bekommt ihr Möglichkeit, im Stillen Buße zu tun. Nee, das reicht nicht. Buße tun allein reicht nicht, wenn man darunter ein bloßes oder ein kurzes Entschuldigung Gott versteht. Und damit dabei niemand dieses Missverständnis aufkommt, macht Gott das hier sehr, sehr konkret. Er sagt, seid nun eifrig und tut Buße. Ändert euch, lebt anders, und zwar mit Eifer. Das gehört zur Buße, zur Umkehr, zu echtem Bereuen dazu. Seid nun eifrig. Frage ist, wie? Ich habe euch zumindest den Mitgliedern auf der letzten Gemeindeversammlung erzählt, dass ich Kontakt aufgenommen habe mit der Freiwilligenbörse in Heidelberg. Das ist eine Organisation in Heidelberg, die sagen, Hilfsdienste vernetzen, wo sich Einrichtungen melden können, die sagen, ich brauche Hilfe. Wir machen hier was Gutes, aber wir bekommen es alleine nicht hin. Wir brauchen Unterstützung, wir brauchen Hilfe. Und Rebecca Hanke und ich waren dort und sind jetzt sehr intensiv mit dieser Einrichtung am Korrespondieren gewesen. Und diese Frau von der Freiwilligenbörse hat uns zwei tolle Projekte gefunden, wo Einrichtungen sagen, wir brauchen Hilfe. Und das erste ist, bitte mal die nächste Folie, der Kinder- und Jugendtreff in Leimen. Das ist eine Einrichtung für Kinder, man könnte eigentlich sagen, die modernen Waisen unserer Zeit. Von Kindern aus schwierigen Elternhäusern, wo die Eltern nicht mehr mit den Jugendlichen klarkommen, Jugendliche, die kriminell geworden sind, die in allen möglichen Mist geraten sind. Und wo dort versucht wird, den Jugendlichen wieder eine neue Perspektive zu geben, sie lebensfähig zu machen. Und dieser Kinder-Jugendtreff Basket, die sagen, wir haben eine tolle Einrichtung, das wird stark frequentiert, aber wir haben nicht die Manpower, um das Ding mal wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Und sie sagen, wir könnten 14 Leute brauchen, die uns helfen, zum einen das Ding außen neu zu streichen und zum anderen diesen Sportplatz, den wir gerade gesehen haben, da diese Holzverkleidung neu zu streichen, damit das Ganze nicht verrottet, sondern bestehen bleibt. Sie rechnen 14 Leute, 4 Stunden, und zwar am Samstag, den 19.05. Das ist ein Projekt. Das ist eine Einrichtung, die sagt, wir wollen diesen Jugendlichen helfen, gut durchs Leben zu kommen. Aber wir brauchen Hilfe. Das zweite ist der Mühlenhof in Schriesheim. Das ist eine Einrichtung für Wohnungslose, für Obdachlose. Und das ist ein Riesenareal mit allem Möglichen. Da wird versucht, wohnungslose Menschen wieder an ein normales Leben zu führen, dass sie selbstständig lebensfähig werden. Und auf diesem großen Areal gibt es einen riesen Teich, 600 Quadratmeter. Und das Ziel ist, mit diesem Teich soll eine Forellenzucht ins Leben gerufen werden, was die Obdachlosen selbst betreuen. Und die sind dann für die Pflege und für die Fische und Verkauf und was auch immer zuständig. So, das Problem ist, dieser Teich, den gibt es schon relativ lange, der ist komplett zugelagert. Der Teich ist inzwischen an manchen Stellen nur noch 50 Zentimeter tief. Da passen nicht so viele Forellen rein. Und jetzt ist die Bitte von diesem Mühlenhof, dass sie sagen, für unsere Wohnungslosen würden wir gerne diesen Teich so machen, dass die wirklich dann arbeiten können und das angehen können. Wir brauchen dafür 40 Leute, und zwar im Juli, am 14.07. Samstag, die mit Schaufel und Schubkarre diesen Schlamm und Matsch aus dem See rauskarren, um den Leuten da eine neue Chance zu geben. Das Spannende an beiden Projekten ist, dass das nicht nur was ist, was wir machen und dann wieder weggehen, sondern dass die Leute vor Ort, das heißt die Jugendliche und die Jugendbetreuer im Kinder-Jugendtreff Leimen mit dabei sind und mitstreichen und dass die Leute, denen das hier zugutekommt, die Wohnungslosen, dass die mit dabei sind, wenn wir da den Teich räumen. Da hinten im Gottesdienstraum, da hängt eine Schnur und vor dieser Schnur steht ein Tisch und auf diesem Tisch sind Zettelchen. Und wenn ihr sagt, ich wurde heute von Gott angesprochen, Gott hat mich angesprochen, aus meiner Selbstbezogenheit, aus meinem Lauwarmsein rauszukommen, dann habt ihr jetzt die Chance, Salz, Licht, Stadt zu sein. Da hinten auf den Zetteln gibt es einmal Zettel für die Streichaktion, da ist ein Pinsel drauf. Und weil diese Mühlenhof-Geschichte erst relativ kurzfristig kam, konnten wir da noch keine Zettel machen. Das sind weiße Zettel, da habe ich einfach Teich drauf geschrieben. Wenn ihr sagt, ich möchte bei einem der beiden Projekte dabei sein, tragt euch da ein und klippt euren Zettel an diese Leine, dass wir sehen, das wird die nächsten Wochen hier noch hängen und dann sehen wir, wie das Projekt läuft. Was wir noch brauchen, ist auch Verpflegung. Es gibt auch Verpflegungszettel. Auch da könnt ihr euch eintragen für diesen Tag. Das mal zu der Konkretion. Wie können wir Buße tun und eifrig sein? Ganz am Ende des Briefes, da macht Gott noch einen fantastischen Ausblick. Und zwar sagt er, wer überwindet, wer die Schwerkraft, dieses lauwarme Gebrühe überwindet, der wird mit mir auf dem Thron Gottes Platz nehmen. Das ist die Aussicht. Das ist auch wieder eine sehr interessante Parallele zu Matthäus 25. Da sagt Jesus auch, dass diejenigen Anteil an seinem Königtum, an seiner Königsherrschaft bekommen, die den Elenden und Bedürftigen dienen. Und ich finde, das ist ein unglaubliches Bild. Wir sollen, wir dürfen mit Jesus auf seinem Thron sitzen, mit ihm sein Reich regieren. Dafür sind wir gemacht. Dafür sind wir hier auf der Erde, nicht um irgendein durchschnittliches Leben abzuliefern, bei dem es uns bestmöglich geht. Heiß sein, kalt sein, Menschen in Not dienen und sie so mit der Liebe Gottes in Berührung bringen. Dazu sind wir gemacht. Dafür will ich leben und dafür will ich dienen. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Gott segne euch. Amen.